So, Ton läuft. Bild läuft. H2 so, die 162. Klappe gehalten.
H2 so. Der Podcast. Niemand mag Klugscheißer.
Ist jetzt zum Kotzen, ne? Kurz bis 5 Minuten vor der Aufnahme strahlt die Sonne ja rein. Ich schon Angst hatte, man sieht nichts. Und kaum beginnt die Aufnahme, ist es finster wie im Affenarsch. Hallo, meine lieben Zuhörer. Das ist der Frühling, der da aus mir spricht, meine lieben Zuhörenden. Ihr seid ja schon wieder verkehrt rum. Zu meiner Linke, zu Ihrer Rechten, meine Damen und Herren, Sebastian Hengstmann. Hallo.
Hallo Heiko, freut mich dabei sein zu müssen.
Und zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, meine Damen und Herren, Tobias Hengstmann, hallo.
Ein Gruß an die Runden.
So, jetzt habe ich so einen ganz kleinen Ausschlag, deswegen war ich jetzt ganz kurz verwirrt. Aber mal hoffen wir mal.
Wo denn?
Zwischen
den Eiern.
Hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert, nicht wahr? Hier steht nämlich auch das Schuhe, genau. Also von daher sollte das funktionieren.
Und an der moderierenden Funktion, meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen wir ganz herzlich Heiko Herfurt.
Mein Gott, da muss man eine halbe Stunde Strecke machen, bis mal bemerkt wird, dass ich noch nicht gebührend vorgestellt wurde. Nicht,
sag mal, Heiko, wir machen ja hier Videokonferenz und ich habe immer größere Schwierigkeiten, dich zu erkennen.
Ich habe es ja gerade erklärt.
Nee, nicht wegen des Lichts.
Ach so.
Stichwort Keto. Heiko ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
Nee, ich habe jetzt wirklich langsam das Problem. Ich habe das Gefühl, du nimmst in wir sehen uns ja nicht jeden Tag so und gefühlt nimmst du in Rekord. Schnelle ab.
Also, naja gut, das hängt ja auch immer vom Rekord ab, nicht? Also was
ja,
ist da der
gut. Ne? Ja. Es ist aber so, dass Heiko sein schwarzes Sakko, was er trägt bei den Erfolgsprogrammen, mittlerweile
zugricht.
Schließt. Er macht es zu auf der Bühne und es sieht nicht komisch aus, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, kriegst du bei dem hohen Tempo nicht Hautprobleme?
Ich habe ja sehr gutes Bindegewebe von Natur aus. Ich kann es nicht sagen. Also es ist jetzt noch nicht so. Für mich ist das ja, ein stetiger Prozess. Auch wenn er schnell geht. Also für andere, die mich jetzt nur alle 2 Wochen sehen, ist es alle 2 Wochen sehen. Ich sehe es ja jeden Tag, von daher kann ich das am schlechtesten beurteilen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir eine Fettschürze
hinabhängt. Bloß so. Bei dem, was bei dir alles runterhängt, würde das gar nicht weiter auffallen, glaube ich.
Das stimmt allerdings. Ja.
Nicht, dass du noch irgendwie eine Haut-OP brauchst oder so, das wäre ja dann auch sehr störend.
Ach du, das ist ja nicht so, lass mal gucken, was sind sie, also irgendwie 17 Kilo sind es jetzt ja, also in 3 Monaten 17 Kilo, das ist doch, da kann man doch du zu sagen, oder?
Das ist jetzt ganz grob, das sind 200 Gramm am Tag, 300 Gramm am Tag.
Das sind 18,7 Kilo, genau.
18,7 Kilo. So zwischen 300 und 500 Gramm am Tag, also eher 300, das ist schon okay, glaube ich.
Und das muss man erstmal wegkiffen, Freunde, 300 Gramm am Tag. Das muss man erst, dass man mal eine Vorstellung hat, wie 300 Gramm sein können.
Ich habe ja vor knapp 20 Jahren schon mal, habe ich aber innerhalb von 3 Monaten 30 Kilo, habe ich das Doppelte in der gleichen Zeit abgenommen.
Jetzt. Und wie hast du das gemacht?
Das Doppelte nicht.
Du hast einfach nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken.
So ungefähr, genau. Ja, wie das so ist, nicht?
Wie geht's dir denn
damit?
Ja, super.
Ja, also, merkst du es schon? Merkst du es irgendwie?
Naja, also, wie du schon sagst, Jackett geht, naja, doch schon. Also es ist jetzt, was heißt merkst du schon? Naja.
Na, schnaufst du immer noch, wenn du Treppe hochrennst?
Ja, das sowieso, aber das liegt ja eher auch meiner Faulheit.
Das ist ja meine Gewohnheit.
Also, ich habe schon das Gefühl, aber guck mal, das ist ja auch so, also es ist ja, ich gehe ja jetzt auch mehr. Also vielleicht liegt es nicht nur am Abnehmen, sondern auch an der allgemeinen Fit-Seienden, verstehst du? Also
ja, bloß nicht, dass du noch Muskeln aufbaust.
Das wäre ja tragisch, das wollen wir ja auf gar keinen Fall.
Ja, das hieße ja auch, das wäre ja also auch dem Rest des Ensembles gegenüber unfair.
So.
Ja. Oh. Du hast ja so schon, du bist ja so schon von uns der am besten Aussehendste und wenn du dann auch noch Muskeln aufbaust, dann können
und
wir...
Und der Klügste, vor allen Dingen, der Klügste.
Naja, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ja.
Hat Sebastian gerade 2-mal gesteigert, am besten Aussehendste?
Ja.
Ist es der Bestaussehendste oder der am besten Aussehende?
Nein, der am besten Aussehendste und selbst das wird dir nicht gerecht.
Das ist ja ganz anders, aber Konrad Duden fragt, was weiß Duden?
Ja, aber der sieht ja nicht so gut aus wie du.
Von Konrad Duden, was weiß Duden? Naja, gut.
Ich habe gutes Gefühl heute gekriegt.
Oh Gott. Was hast du denn gemacht? Wo hast du denn reingehalten?
Na, fast. Den habe ich auch im Podcast schon des Öfteren mal erwähnt. Ingo Filmfreak. Das ist ein Film-YouTuber. Und dem bettle ich seit 2 Jahren an, mal eine Rezension über Otto der Film zu machen. Also ging mir ja vor allem um die Stelle, wie Ingo Filmfreak es umschrieb, um die Stelle, die sich einerseits auf Feger und andererseits auf Limbo reimt. Fand ich schön ausgedrückt.
Sehr, sehr schön umschrieben.
Ja. Und heute hat er die tatsächlich gemacht und hat sogar, ohne mich zu nennen, sogar noch erwähnt, dass er das jetzt sozusagen mir zuliebe macht. Und da Grüße an Ingo Filmfreak, der wird unseren Podcast nicht hören, aber trotzdem Grüße. Guckt das bitte. Otto der Film auf dem YouTube-Kanal von Ingo Filmfreak hat jetzt inzwischen knapp 3000 Abonnenten. Also 6-mal mehr als wir. Also Hengstmann-Brüder YouTube-Kanal und ungefähr 10-mal so viel, wie Leute unseren Podcast hören. Und der hat jetzt Otto der Film gemacht, auf meinen Wunsch.
Und der Typ, der auch hin und wieder mal Tipps von seiner Community entgegennimmt. Und ein User, ein sehr treuer, schon seit Jahren dabei seiender Abonnent, der immer fleißig Däumchen hoch macht und fleißig kommentiert, der hat mich jetzt, glaube ich, mittlerweile ein halbes Dutzend Mal gebeten, ey, mach doch mal was über Otto der Film. Und dieses Jahr feiert der Film einen runden Geburtstag und habe ich gedacht, ja, Grund genug, da mal einen vom Stapel zu lassen. In den 70ern ging es mit Otto.
So, das war's schon. Ja, genau.
Das ist nicht
40
toll.
40 Jahre Otto der Film. Ne?
Ja, ja, krass, oder? Ich meine, wir haben ja über die Limbo-Feger-Affäre haben wir ja schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, aber ist trotzdem krass, ne? Hast du den damals im Kino gesehen? Ich glaube, es war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe.
Ich durfte ihn nicht im Kino sehen. Ah, ich kann mich noch erinnern, weil der war ja P14.
Echt?
Ja, der war P14. Wahrscheinlich, ja.
Wieso das denn?
Vielleicht, weil man einmal die Brüste sieht und dann vielleicht auch wegen, weiß ich nicht.
Was weil Südostasien
erwähnt wird. Na, die zieht doch einmal das T-Shirt aus.
Das
ist ja egal. Brüste. Auf jeden Fall war P14.
Doch, nee, als sie da aus dem Fenster guckt, die Frau, das ist aber eine andere. Stimmt, du hast recht.
Auf jeden Fall durfte ich ihn nicht sehen. Ich war im Theater des Friedens oder mit meinen Eltern und die haben mich echt nicht reingelassen, ja.
Ach, krass.
Ja.
Ach du, ihr wolltet ihn sogar im Kino sehen?
Wir wollten ihn, ja, aber durch Zufall. Wir sind irgendwie, weiß ich gar nicht, wir sind da auf einen alten Markt spaziert und dann war da, ach, gucke mal, hier. Und dann,
wir haben ihn irgendwann mal im Urlaub, glaube ich, gesehen. Kann das sein? Also ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen, das weiß ich.
In so einer Blechbüchse, kann das sein?
Ja, das ist möglich. Ich glaube, ja. War, glaube ich, sogar aber in Altenberg.
In so einem, Kino, was dann schon ein halbes Jahr hinterherhing?
Ja, wahrscheinlich,
also, ja. Ja, okay.
Ja, also Strandblechbüchse irgendwas.
Im Ferienlager haben wir ja gern auch mal im Speisesaal am hochgehangenen Bettlaken nochmal Winnetou geguckt. Das war ja dann nicht ganz so tagsüber, das war ja dann nicht ganz das Kinovergnügen, wie man es vielleicht so.
Wie?
Mit unseren Augen haben wir das geguckt.
Nein, also wie das abgespielt wurde.
Das war, mein Gott, das ist jetzt noch mehr als 40 Jahre her. Und ja, das hat mich damals auch nicht interessiert. Wir haben uns hingesetzt, es wurde mühsam abgedunkelt und dann ging der Film los. Also ich weiß nicht, also wird irgendwo Projektor gestanden haben, aber frag mich nicht, ob das, keine Krass. Ahnung. Kann ich nicht mehr sagen, ob das was Gutes oder eine 8mm Version war, das kann ich dir nicht mehr sagen.
Mit so einem Pianist am alten Schifferklavier, der da den Stummfilm begleitet hat.
Genau. Nee, aber jetzt mal echt, der hatte 8,6 Millionen in der BRD-ZuschauerInnen und obwohl damals hat man ja noch Zuschauer gesagt. Und 6 Millionen in der DDR, was nach Adam Riesling ja 14 Millionen macht, während Schuldes Manitou nur 12 Millionen hatte.
Nach trotzdem Adam gilt Riese und Eva Klein.
So. Trotzdem gilt ja Schuldes Manitou nach wie vor nach offizieller Statistik als der erfolgreichste Film.
Ja, weil die wahrscheinlich nur BRD zählen, oder?
Das ist eine Unverschämtheit, finde.
Zählen die da noch Videoauswertung mit bei? Weiß ich gar nicht.
Nee, also da geht es nur ums Kinoboxoffice. Aber immerhin.
Aber der mehr als Ödi Pussy gehabt, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ist der erfolgreichste Film.
Naja, naja, gut.
Nein, ja. Darum heißt es ja, Sky Dumont spielt in den 3 erfolgreichsten deutschsprachigen Filmen mit.
Das Böd, das Otto und das Schuh des Manitou.
Nein, es ist tatsächlich Schuh des Manitou, es ist Traumschiff Periode 1 und Otto der Film. Das sind die drei erfolgreichsten deutschen Filme.
Ach, gucke. Ja, war beide, das Boot gar nicht so erfolgreich?
Nee, weil das Boot ja tatsächlich nochmal als Fernsehauswertung rauskam. Das war ja, glaube ich, so erst in der Fernsehauswertung, oder?
Nee, das war so, also Petersen wollte einen Kinofilm machen, aber der WDR hat quasi nicht genug und dann hat er quasi unter dem Vorwand, eine Serie zu drehen, einen Kinofilm gedreht. Also sie haben es irgendwie doppelt ausgewertet. Ja, ja. Es war, also sie haben quasi zwei Sachen gedreht gleichzeitig sozusagen und haben es...
Wusstest du übrigens, das wusste ich auch gar nicht, Petersen ist ja durch das, durch welchen Film ist Petersen nach Hollywood gekommen?
Warte mal, ist es In the Line of Fire?
Nein, das war ja sein erster Hollywood-Film, aber ja, durch welchen Film ist Hollywood auf ihn aufmerksam geworden?
Ich hätte jetzt gedacht, das Boot.
Nein, es war tatsächlich Die unendliche Geschichte.
Ach, gucke. Aber das war ja eine
Das war so eine Halb-Hollywood-Produktion. Das wollte man besser auswerten, als es eigentlich ging. Und eigentlich sollte den Film Helmut Dietl machen. Das wusste ich auch nicht. Und Dietl hat aber gesagt, ach komm, geh scheißen.
Wahnsinn. Tobi, hast du auch mal einen Film geguckt schon mal?
Nee, noch nie. Ach, ich habe noch nie irgendeinen Film geguckt.
Ich dachte,
noch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht.
Abwesend wirkst. Ich weiß gar nicht, wovon wir reden.
Ich habe jetzt die dritte Staffel von Reacher geguckt. Da werdet ihr nichts mehr.
Echt jetzt? Sowas guckst du?
Ja, weil das ist was Fantastisches.
Was ist das denn?
Reacher ist ein. Ich mochte ja in meiner Kindheit sehr Stallone und Schwarzenegger.
Da kommen wir gleich noch zu. Habe ich gleich noch was für dich?
Ja. Und Reacher ist halt. Von der 110. Special Unit von der US Army und der...
Ach so, Jack Reacher.
Jack Reacher, genau.
Ach so, also hier, da gibt es jetzt als Serie oder was?
Genau.
Ja, auf Prime. Da gibt es halt einen Tom Cruise-Film.
Genau, ich kenne das, also kennen ist jetzt viel gesagt, aber ja, ich weiß, dass es da Filme von gibt, das gibt es jetzt auch als Serie. Ah ja.
Und da ist jetzt die dritte Staffel online und ja, die ist jetzt sozusagen, man kann sich jetzt komplett angucken. Und ich muss mal sagen, also... Mich hat das komplett weggefegt. Es ist jetzt nicht anspruchsvoll und nicht, wo man denkt, wow, Kafka kann einpacken.
Gerade was die Dialoge angeht.
Aber irgendwas hat diese Serie. Und das und die hat natürlich auch sofort die Top 1 von Prime geknackt.
Das ist alles gesteuert.
Natürlich. Also wenn ihr Bock habt, mal auf, also auch an die zuhörenden Personen, einfach mal Beine hoch, ein bisschen Action-Kino. Reacher ist cool. Aber sonst habe ich noch nie einen Film gesehen, Heiko.
Ach so, okay. Aber dafür kanntest du dich aber erstaunlich gut aus mit dem Klavier und so. Ja.
Was ich jetzt neulich mit meinen Kindern tatsächlich auf Anraten von Ingo Filmfreak gesehen habe, ist ein ausgekochtes Schlitzohr. Habe ich noch nie
Bandit.
Gesehen.
Smokey and the Bandit.
Smokey and the Bandit. Eastbound and Down.
Eastbound Down.
Wie heißt er denn?
Hier.
Wer?
Sgt. Pepper.
Der Hauptdarsteller. Von
Burt Reynolds.
Reynolds. Und wer ist Sgt. Also nee, Sgt. Pepper heißt er.
Sgt. Buford T. Justice?
Ja.
Nein, nicht Sgt. Sheriff.
Jackie Gleason.
Sheriff Buford T. Justice. Dieser Sohn, hast du den schon mal gesehen, Bruder? Nee. Ein ausgekochter Schlitzohr?
Da war ich 6 oder so.
Mhm. Dieser Sohn, der da mit ihm rumreist, also weswegen die ja eigentlich die Frau da verfolgen, den hat sich
gespielt von wem ist denn die Frau gespielt?
Na von Sally Field. Und ne, zwar
meine Tochter.
Unter der Prämisse oder damals wollten sie Sally Field nicht, weil sie gesagt haben, Sally Field ist nicht sexy genug. Oh. Das möchte ich an der Stelle, aber gerade was diesen Film betrifft, möchte ich das vehement bestreiten. Ausstrahlung, meine Freunde, Ausstrahlung. Das ist das, was
damals waren ja echt hübsch. Die Hürden auch noch wesentlich höher als heute. Bitte, heute gibt es Dokumentationen über die Ochsenknechts und über die Kardashians. Das sind natürlich ganz andere, wie sagt man denn? Niveaus, also.
Niveause, genau. Ja. Nein, aber der Sohn von Sheriff Buford T. Justice, und man muss es genau in diesem Duktus aussprechen, sonst gilt das nicht, den hat sich Jackie Gleason ausgedacht, weil er sagt, ich kann hier nicht die ganze Zeit alleine im Auto sitzen. Ich brauche irgendeinen Dödel, mit dem ich mich unterhalten kann. Zack, haben die Rolle des Sohns geschrieben.
Ja. So bin ich übrigens auch zum Kabarett gekommen.
Nein, also ich kann diesen Film überhaupt nicht empfehlen. Also gar nicht. Also dieser Film ist wirklich, ich sag mal, gut Auto gefahren wird in Manta Manta auch. Aber das sollte nicht das Kriterium für einen Film sein.
Aber trotzdem gibt es 3 Teile von, ne?
Ja, und die anderen beiden sollen schlecht sein.
Ja. Aber da empfehle ich, wer das Ganze in gut sehen möchte oder sagen wir mal, also die gleiche Rolle, kann sich auch einfach leben und sterben lassen, James Bond angucken, weil da spielt, da gibt es quasi genau den gleichen Sheriff-Charakter, der James Bond verfolgt in einem Polizeiauto.
Auch gespielt von Jackie Gleason?
Nee, nicht von Jackie Gleason, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber es ist quasi die gleiche Rolle. Es ist auch ein Südstaaten-Sheriff, der quasi, ja, also eine Mischung, ist eine Mischung aus Blues Brothers, Autoverfolgungsfahrt mit den gleichen Crash-Elementen und einem Sheriff, der einen Dandy verfolgt, sagen wir mal so. Genau.
Okay.
Ja. Und natürlich auch der Mann mit dem goldenen Colt, weil das so viel Spaß gemacht hat, dass der im folgenden Film nochmal mitgespielt hat. Gab es ja bei James Bond nicht oft, dass Charaktere über mehrere Teile, also früher in den alten Filmen gab es das nicht oft. Nein. Ich habe aber auch ein bisschen was geguckt. Wollt ihr das wissen?
Natürlich, Heiko. Gerne.
Ja, weil du sagst, fangen wir mal damit an, weil du sagst ja, ich hab nämlich unter einem gewissen Vorwand, nämlich auch, habe ich bekommen, Flucht oder Sieg. Sagt euch das was?
I love it. Oh Gott, ja. Natürlich, ein Fußballfilm, also einen Soccerfilm mit Sylvester Stallone.
Schindlers Liste trifft, trifft Rocky. Fußball, ja, trifft Rocky im Fußballstadion, genau.
Ganz kurz, ich habe den Film gesehen, da war ich 12 oder so, einmal habe ich den mir aus der Videothek mal ausgeliehen.
Nee, wir hatten den auf Video.
Echt?
Wir haben den mehr als einmal gesehen.
Echt? Also ja. ich habe den mal irgendwann nachts Sat.1 irgendwie durch Zufall und dachte so, wow, und dann kommt nämlich, ist jetzt das Mediabook quasi rausgekommen. Oh,
was ist der Hammer an diesem Film, wer spielt da mit?
Michael Caine.
Und?
Pelé,
genau.
Aber spielen noch 1000 andere Fußballer mit. Und zwar internationale, die ich alle gar nicht kenne. Also Pelé, ja, wirklich auch der Einzige. Und der steht, also wenn man das Cover sieht, sind halt Sylvester Stallone, Michael Caine und Pelé drauf. Und Pelé hat 2 Sätze im ganzen Film. Ne?
Aber es ist halt krass. Pelé. Es ist ein Houston-Film?
John Houston, ja. Und dafür ist er relativ belanglos, möchte man mal sagen. Ne?
Ach. Und wer, ja, also John, und wer sind die Bösen?
Na, die Deutschen.
Krass. Und ganz kurz noch, dann bitte, unterbreche ich nochmal, es ist so, dass ich damals anfing, Fußball zu spielen und natürlich Torwart war.
Torwart. Also weil Stallone hier oben genau. Torwart ist.
Und das ist natürlich, das war für mich als Kind war das für mich natürlich der Hammer, dass mein Lieblingsschauspieler in einem Film auch noch Torwart ist.
Ja. Deswegen, auch um die Zuhörenden vielleicht mal reinzuholen. Also
Moment,
also ich vorher noch eine kleine Unterbrechung.
ich hab gerade die Wikipedia-Seite, aber ich bin ja völlig entsetzt. Die Musik ist von Biconti.
Ja.
Der Rocky,
die Musik. Ja. So, und um jetzt nochmal die Zuhörer versuchen reinzuholen. Also das Ganze ist auch, wie hieß er denn? Egal, gesehen hat, spielt das Ganze in einem Gefangenenlager von alliierten Soldaten, die da, sagen wir mal, um sich die Zeit zu vertreiben, Fußball spielen. Und das bringt Max von Sydow auf die Idee, also nicht Max von Sydow selber, sondern den Soldaten, den er spielt, diesen General oder was weiß ich. Ach, man könnte ja schön zu Propagandazwecken, könnte man hier die ganzen alliierten Fußballer gegen eine Wehrmacht oder eigentlich gegen die deutsche Nationalmannschaft antreten lassen und das Ganze schön, um die Herrenrasse quasi zu bestätigen. Und so wird Michael Caine überredet, der hat bei West Ham gespielt, also in dem Film hat er früher bei West Ham gespielt, daher ist er ein bisschen bekannt und castet sich auch noch, aber ein paar Osteuropäer zusammen, wo es erst hieß, Osteuropäer nehmen wir, weil laut deutschem Gedankengut gibt es Osteuropa gar nicht, also es sind keine Menschen, aber machen wir dann trotzdem und dann hat man wirklich, es ist sehr plakativ, hat man dann ein paar so ein bisschen mit schwarzer Farbe schön, also man holt sie aus dem KZ raus, ist die Erzählung, aber sie sehen bei Weib nicht aus, als wenn sie auch nur mal ein KZ von außen gesehen hätten, aber egal.
Sind so, sie dann, so dick oder was?
Naja, das Ganze, sie sehen, also du siehst halt, vielleicht ist das der Nachteil von heute von Blu-ray, man sieht halt sehr viel, dass da halt, also die sehen halt nicht ausgemergelt aus dafür, dass sie hätten in einem KZ gewesen sein sollen, verstehst du? Naja, und dann kommt's zu einem großen Showdown in einem Pariser Stadion.
Ach, in Paris spielt es?
Also der Schluss spielt in Paris, genau. Achso, die Erzählung ist noch, wie gesagt, Stallone ist ein Torwart und will eigentlich fliehen und soll sich dann aber noch mit der Resistance treffen, um dann was auszubaldowern. Man weiß gar nicht, warum es diesen Film gibt. Ich dachte früher immer, das wäre beruhend auf wahren Begebenheiten, weil ansonsten erklärt sich das mir überhaupt nicht. Außer, dass da Alliierte gegen Deutsche gespielt haben. Na, und das, also ich glaube, man darf das, glaube ich, spoilern, sie gewinnen am Schluss. Und weil die Zuschauenden am Schluss aufs Spielfeld rennen, gelingt dann allen Spielenden sozusagen die Flucht in der Menschenmenge.
Stimmt, so war es, genau.
Aber genau, und ansonsten ist, also Stallone schafft es echt für mich, jeden Film runterzuziehen. Ne?
Also, naja, Moment, und ich muss dazu sagen, dass das ein echt, das ist also, was diesen Film gegenüber anderen Stallone-Filmen auszeichnet, ist, dass er nicht am Drehbuch mit rumgewirkt hat.
Es wirkt aber so, weil es gibt Szenen, wo er so in Stallone-Manier redet. Weißt du, also er ist dann, als er bricht ja zwischendurch mal aus, ne, und trifft sich mit der Resistance und dann hauen alle ab und er ist mit der Frau alleine. Und das könnte direkt aus Rocky sein, wie er mit seiner Adrian spricht, weil er eine halbe Stunde mit der Frau spricht und es bringt den Film überhaupt nicht vorwärts. Es ist einfach nur, er redet mit ihr. Ne?
Danneberg?
Das weiß ich habe mal auf Englisch geguckt, natürlich, ich kann es dir nicht sagen.
Okay. Aber, ich kann mich nämlich gar nicht mehr erinnern.
Also Michael Caine ist halt toll, wirklich. Michael Caine hebt ja jeden Film hoch, von daher...
Ich wollte gerade sagen, ich kenne keinen Film mit Michael Caine, wo Michael Caine nicht toll ist, selbst wenn der Film scheiße ist. Mm. Hashtag Miss Undercover.
Hashtag Der Weiße Hai 4.
Habe ich nicht gesehen.
Wie er auch gesagt hat, natürlich war es ein scheiß Film, aber er hat mir ein schönes Haus bezahlt.
So.
Nicht wahr?
Paycheck.
So. Und John Huston, wie gesagt, auch, also das war, glaube ich, schon lange nach seiner großen Zeit, aber ich glaube so, ja, um den Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, um ein großer, großer Hollywood-Regisseur. Man weiß auch gar nicht, warum er sich das angetan hat. Ne?
Mein Gott.
Ja, bitte?
Ich glaube, du wirst bedauern, den Film nicht auf Deutsch gesehen zu haben.
Rainer Brandt spricht mit, oder was?
Nein, das
Ach so,
nicht.
Ich dachte.
Aber ja, ist von Arne Elzer synchronisiert, also es geht schon in die Richtung. Aber tatsächlich, er spricht mit. Rainer Brandt spricht einen der französischen Resistance.
Naja, klar.
Nein, Michael Caine wird hier nicht von Jürgen Thormann synchronisiert, der ja normale Sprecher, sondern von Hilmar Tate.
Was, Hilmar Tate?
Im Jahr 1981. Es sind ganz viele, sind nach West-Berlin rübergegangen und durften dort synchronisieren.
Ja, aber wann ist denn, ich wollte gerade sagen, wann ist denn Hilmar Tate in den Westen gegangen? Ich dachte, das
wäre
später. Nein,
das kann
gewesen.
Doch sein. Nein, es ganz viele durften gerade Schauspieler.
Ach so, Reisekader.
Genau, durften rüber. Meistens haben sie Pornos synchronisiert, aber manche haben auch offen. Wobei.
Naja, also das nimmt sich jetzt nicht viel, ne? Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall würde ich, also wenn ihr möchtet, kann ich euch das gern, ne? Es ist ja Mediabox. Kann einer die Blu-ray, der andere die DVD haben, wie ihr möchtet.
Och, nö. So.
Es Och, ist jetzt,
nö, danke,
ich
Heiko.
Leider keine Ach, ich wackelnden
hätte, Ich hätte da schon Interesse, muss ich sagen.
Ja, hast du
The Whale noch mal gucken?
The Whale mittlerweile geguckt?
Ich bin noch überhaupt gar nicht. Ich musste erstmal Rejects zu Ende gucken.
Ach so. Ja, na klar.
Apropos, wenn ich da kurz. Oder hast du noch einen Film? Oder
ja, ja.
Kann ich würde aber trotzdem kurz einhaken. Bitte. Ich habe nämlich mit meinen Kindern vor einer Woche, da wir gerade in diesem Fieber sind. Hast du eine neue Couch, Heiko?
Nein.
Gut.
Die ist mal freigeräumt.
Ah, so. Deswegen. Ich habe mit meinen Kindern Over the Top gesehen. Und der ist, glaube ich, noch schlechter als Flucht oder Sieg.
Nein, ja, weil er da mitgewirkt hat am Drehbuch. Ne?
Nein, Moment, also ich muss sagen, Over the Top ist natürlich ein absoluter Schrottfilm, aber trotzdem, er hat mich immer noch in den Bann gezogen. Aber das ist wahrscheinlich sehr viel Nostalgie und Jugend und Arm. Ich habe mit meinem Sohn die ganze Zeit Armdrücken gemacht und er ist 8 und er hat gewonnen. Aber das ist jetzt nicht so relevant.
Also wenn ihr, also man könnte denken, es ist so, hat jemand gesprengte Ketten geguckt, halt mit Steve McQueen, was nee. Ja quasi.
Habe ich nicht gesehen.
Ach so, nein, also Steve McQueen, also gesprengte Ketten ist quasi Flucht oder Sieg in gut. Da geht es zwar nicht um Fußball, aber es geht halt da auch um einen alliierten Lager, wo jemand versucht auszubrechen. Was übrigens in Colditz spielt, also das beruht mehr oder weniger auf wahren Begebenheiten, also nicht die Story, so wie sie da gezeigt wird, aber es gab ja bei Leipzig in Colditz, gab es ja dieses Gefangenenlager der Alliierten, wo, das war richtig organisiert, dass da die flüchten sollten, also es ging darum, um quasi die Deutschen in Bewegung zu halten, sozusagen, ja, Also haltet sie beschäftigt, dann je mehr sie sich um uns kümmern müssen, desto weniger können sie sich um den Krieg kümmern. So, und deswegen haben alle versucht, immer wieder auszubrechen. Und das gibt in Kolditz gibt es irgendein Schloss und so. Und als das Lager befreit wurde, wurde oben im Dachboden des Schlosses, hat ein Flugzeug zusammen, also ein Segelflugzeug zusammengebaut und war quasi eine Woche später, wäre er dann damit abgehauen, wenn das Lager nicht befreit war. Also das ist ein toller Film. Steve McQueen, Gesprengte Ketten, kann ich nur empfehlen. Genau, was habe ich noch? Achso, habt ihr je Projekt Brainstorm gesehen?
Nee.
Sagt euch das was? Oh, den habe ich auch, als ganz jung, also Jugendlicher.
Stepke, ja.
Habe ich da irgendwann mal nachts und das spielt Christopher Walken mit. Ne? Und da fing ja so ein bisschen meine Liebe für Christopher Walken an. Und Louis Fletcher sagt euch bestimmt jetzt auch nichts. Louis Fletcher ist die böse Krankenschwester aus Einer Flog übers Kuckucksnest.
Oder Kai Winn in Star Trek Deep Space Nine.
Ja, ich wollte was nehmen, was die Leute kennen. Und auf jeden Fall, die sind zusammen ein Wissenschaftsteam und die entwickeln eine Maschine, mit der sich Gehirnwellen, also man kann, wenn ihr beide das machen würdet, alles, was Sebastian sieht, schmeckt, hört, riecht, kann Sebastian auch, wenn die beide an dem Gerät angeschlossen sind, schmecken, fühlen, sehen und alles sowas. Ne? Also so. Und die haben dieses entwickelt und das ist ganz toll. Was mich da natürlich als Heranwachsender am meisten beeindruckt hat, war, weil jemand im Film quasi benutzt das beim Sex und dann wird ein Band rausgemacht und jemand anders legt sich da aus dem Orgasmus eine Schleife.
Und, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
du hast wahrscheinlich da die Porno-Version von gesehen.
Ja, wahrscheinlich.
Und legt seine Schleife drauf und quasi, also ich, in meiner Erinnerung ist der gestorben, aber der stirbt, also dass er dehydriert irgendwie, aber der ist irgendwie total, also stell dir mal vor, du hast einen 8 Stunden währenden Orgasmus. Ne?
Oh Gott.
Das erlebt er. Naja, und wie das so ist, dann die Firma
paktiert
dann mit dem Militär und was weiß ich und die Wissenschaftler, Louis Fletcher, kriegt einen Herzinfarkt, stirbt und ist aber noch so geistesgegenwärtig, ihren Tod dabei aufzuzeichnen mit diesem Gerät. Und dann stirbt noch ein anderer, weil er sich das aus Versehen anguckt. Auf jeden Fall, es ist alles ein bisschen. Und am Schluss sieht man, quasi modifiziert er das Gerät so ein bisschen, dass man es nur sieht und nicht alles erlebt. Weil also alles, was du quasi siehst, erlebst du quasi auch genauso. Deswegen stirbt da erstmal einer, als er sich das da auch anguckt. Und das ist so das, was mich so im Langen so ein bisschen fasziniert hat an dem Film, weil da wird eine Vision eines, also was passiert, wenn du stirbst? Das bewegt uns ja alle irgendwie so, ne? Und da wird eine Vision gezeigt, so, und das hat mich nachhaltig damals noch so quasi über lange Zeit so.
Na, beschreib doch mal.
Naja, das ist da sehr visuell, das kann ich nie. Also so. Du siehst, da sind sehr viel Rückblenden, also geht raus, sieht Erinnerungen und was weiß ich und alles sowas, aber dann geht es sehr weit und das ist jetzt mehr was Optisches und so. Und es ist sehr schön, das kann man sich angucken, aber und was das habe ich jetzt so gesehen, die haben, das ist produktionstechnisch noch ganz toll. Alle Sequenzen, die du das, also diese, was aufgenommen wird mit dem Gerät, sind in 70 mm gedreht und alles andere in 35 mm. Und das gibt, ich weiß gar nicht, wie das damals im Kino war, aber das gibt einen wahnsinnig tollen Effekt, weil das, ich kann es jetzt schlecht beschreiben, also weil das Bild logischerweise, also es ist doppelt so gut schon auf Film als 35 bis 70 mm, ne? Und das gibt optisch ein super. Und dann haben sie es, glaube ich, auch noch mit dem Fischauge gefilmt und so. Deswegen siehst du, alles sieht wie auch noch auf einer anderen Ebene total anders aus. Und das macht diesen Film total immersiv, finde ich jedenfalls. Also du wirst richtig reingezogen.
Also im Gegensatz zu Flucht oder Sieg.
Genau, wirklich. Und also der Film ist jetzt ganz ehrlich, es ist jetzt nach hinten raus nicht der beste Film aller Zeiten. Aber also dieses Erlebnis ist schon ganz toll. Und was vielleicht noch hinten raus, Natalie Wood spielt da auch die Frau von Christopher Walken und
zumindest teilweise,
weil sie nämlich während der Dreharbeiten, wir erinnern uns, gestorben ist, nämlich auf einer ominösen Party, wo ihr Mann Robert Wagner,
das ist mein Chef, Jonathan
Hein, Self-Made-Millionär. Genau, der war mit Natalie Wood verheiratet und sie starb während der Dreharbeiten und deswegen lag das Projekt auch zwischendurch 2 Jahre auf Eis und dann hat man es dann doch irgendwie. Aber auf jeden Fall so. Und da ist jetzt nämlich auch,
weißt du, wie sie es hingekriegt haben, die fehlenden Szenen zu drehen?
Na, mit einem Buddy-Double und
Stimmenimitatoren. Hast du das gehört?
Ich habe auch im Nachhinein, also ich wusste ja, dass sie auch so, aber mir ist es jetzt im Film nicht aufgefallen zwischendurch. Ich habe es nicht mit dem mit dem Wissen, aha, da ist eine, sie hat eine komplett andere Jacke an, die, das jetzt nicht, nein. Also mir ist es überhaupt nicht aufgefallen und ich könnte dir auch nicht sagen, welche Szenen da nachgedreht wurden oder was weiß ich. Also ne, kann ich dir nicht sagen. Achso, ja genau. Und wie gesagt, da ist jetzt auch so eine 4K-Version rausgekommen. Und das macht, glaube ich, dieses immersive Erlebnis aus. Also wenn man die Möglichkeit hat, UHD zu gucken, sollte man sich diesen Film machen. Kann nämlich, also entweder guckst du ja im Vollbild an, dann siehst du es nicht ganz so. Aber es gibt eine Version drauf, wo dann 70 mm und 35 mm in der jeweiligen, also das 35 mm Bild ist auch kleiner. Und dann wirkt das total, es klingt jetzt alles sehr, sehr wirr, aber ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr das mal sehen wollt.
Heiko, du bist doch immer wirr, wenn du begeistert bist.
Du, ich finde wirklich, also ich habe den so in Erinnerung gehabt, dass ich ihn vor ja, bestimmt über 30 Jahren mal gesehen habe im ZDF auf meinem Schwarz-Weiß-Junost-Fernseher im Kinderzimmer. Und dann ist das jetzt natürlich ein absolut anderes Erlebnis. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen was anderes, ne?
Ja, ist es auch. Und dann, ja, und Christopher Walken ist einfach eine geile Sau, das kann man ja mal sagen.
Ne? Einer der besten. Also ich glaube, da möchte hier niemand widersprechen, oder?
Er tanzt mir ein bisschen zu wenig in dem Film. Aber
oh, ich liebe dieses Fatboy Slim Video.
Ja, Moment, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das sagen ja viele Christopher Walken, ach, ist das hier nicht Fatboy Slim Video, tanzen ganz alleine und so. Nein, die ikonischste Szene für mich mit Christopher Walken und das, was einfach so gruselig, das finde ich bis heute, ist die Erklärung, woher die Uhr des Vaters kommt. Einfach, wie er das erklärt. Das finde ich so beeindruckend.
Uhr keine Rolex ist, die stammt aus irgendeinem Scheißautomaten für 19 Dollar.
Genau.
Und einfach dieser Wert dieser Uhr ergibt sich einfach dadurch, dass diese Uhr einfach mal in drei verschiedenen Männerärschen über mehrere Jahre steckte, um sie weiterzugeben.
Ja.
Und deswegen und
setzt Butch
ja auch sein Leben aufs Spiel, um diese Uhr zu holen.
Genau. Pulp Fiction, habe ich doch gesagt. Ja.
Achso, ja. Hab ich nicht so gehört.
Ich habe doch Pulp Fiction gesagt, genau. So, und das ist die einzige Szene, die Christopher Walken in dem ganzen Film hat, weil er nämlich nur in der Rückblende zu sehen ist. Aber das ist so gruselig. Ich habe, glaube ich, Pulp Fiction erst mal mit 17 gesehen oder so.
Ja, was ist die gruseligste Szene mit Christopher Walken?
Jetzt in dem Film oder allgemein?
Generell. Sleepy Hollow. Oh Gott, ich hatte es schon wieder verdrängt, danke. Wo er diesen reitenden Hessen spielt. Oh ja. Gott!
Oh Gott. Heinz Schenk. Warum Heinz Schenk war nicht verfügbar?
Der konnte nicht, der hatte nur eine Autogrammstunde in einem Supermarkt.
Könnt ihr frische Heinz Schenk als der reine Hesse?
Oh. So kann ich nicht arbeiten.
Ich hab Sleepy Hollow gesehen mit einem Kumpel zusammen, als er rauskam, Johnny Depp und, wie heißt du denn?
Tim Burton.
Ja.
Wie heißt du denn? Na. Christina Ricci. Ja. So. Und ist bis dahin niedlich. Also er spielt hier Ichabod Crane oder wie der heißt und so ein Kommissar im 19. Jahrhundert und die versuchen da irgendeinen Mordfall aufzuklären und zum Schluss wird klar, es ist ein Untoter, der einen Appenkopf hat und der Typ im Appenkopf wird gespielt von Christopher Walken und dann wird der gezeigt, wie der mit Kopf, glaube ich, obendrauf da langreitet. Und ich habe noch nie etwas Gruseligeres gesehen, stimmt nicht ganz. Die Eröffnungsszene von Clockwork Orange. Einfach nur das Auge von Malcolm McDowell. Ich glaube, da habe ich mich wirklich eingeschissen, als ich das erste Mal gesehen habe. Habt ihr schon mal Clockwork Orange gesehen?
Naja, sicher.
Bruder? Ich habe sogar gelesen.
Nee, aber gesehen. Der Film geht los.
Uhrwerk Orange.
Da, genau. Und die sitzen da in dieser Molokor-Bar, wo ich mich jedes Mal drüber wegschmeißen könnte, aber egal. Und du siehst nur das Auge von Malcolm McDowell. Das ist, glaube ich, das Gruseligste, was ich in meinem Leben jemals in einem Film gesehen habe.
Na, ja. Ich finde, wenn man sagt, eine Uhrwerk Orange, klingt es nicht ganz so. Also es ist
so fetzig.
Lost in Translation. Es verliert in der Übersetzung, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
Es ist so, dass ja gar nicht die ekelhaftesten Szenen die gruseligsten sind. Unser lieber Freund Lars Johansen, der ja auch Horror-Fan
ist. Ist auch gruselig. Hat übrigens gestern Premiere mit seinem neuen Solo.
War wohl gut. Ich habe schon mit ihm geschrieben, soll alles gut gewesen sein.
Warst du da?
Wäre ich jetzt?
Ja.
Nein, es war der ausverkauft.
Ach.
Also zumindest ging auf Facebook die, also doch, er schrieb, dass es ausverkauft, deswegen habe ich auch gar nicht mehr, sonst wäre ich nämlich hingegangen, ja.
Und Lars ist ja auch so ein Horrorfilm-Fan, also kennt ihr auch alle im koreanischen Original?
Das ist richtig.
Immer noch nicht geguckt?
Und er sagt, ich weiß gar nicht, welchen Film das ist, die wo er sich wirklich zu Hause bei sich vor dem Fernseher komplett die Hosen vollgeschissen hat, war die
Szene. Und das macht er ja nur jeden Abend.
Sag mal. Es ist eine Szene, ich kann es jetzt bloß wiedergeben, was er mir erzählt hat. Ich habe es auch nie gesehen. Da telefoniert eine Frau vorne, du siehst sie vorne und im Hintergrund siehst du die Wohnung. Und da liegt irgendwo ein Sack in der Wohnung, einfach so ein Sack rum. Und die telefoniert bestimmt 10 Minuten. Nach 10 Minuten fängt dieser Sack an, sich zu bewegen. Und sagt, das ist das Schlimmste, was er jemals gesehen hat.
So ähnlich war der Tatort vorletzte Woche.
Das war ist das nicht der letzte Borowski gewesen?
Genau. Der war so ähnlich.
Habe ich nicht gesehen. Aber ich habe noch was anderes gesehen. Ich habe noch 2 Sachen gesehen, die ich mir von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe.
Ui, ja. War Julia mal wieder großzügig?
Nee, ich hatte noch Mediamarkt-Gutscheine vom Geburtstag. Da habe ich, genau.
Leon ist der einzige Profi. Grund, warum man sich im Mediamarkt DVDs kauft.
Leon der Profi Blu-rays. Oh. Und zwar in der 4K Ultra HD Director's Cut Version.
Und da sieht die Milch sauer aus.
Und ihr dürft mich jetzt echt, Also, wann habt ihr den das letzte Mal gesehen?
Na, als er rauskam.
Ich habe den mit meiner
Frau. Ist ja auch 30 Jahre her.
Ich habe den mit meiner Frau gucken wollen und die sagt, mach es aus, geht nicht. Mach aus, bitte.
Aber,
weil diese Spannung zwischen Jean Reno und Natalie Portman, die ja 11 ist in dem Film oder so.
Also, sie spielt, ja, aber sie war 11,5 wohl zu dem Zeitpunkt, ja.
Und das war ja einfach alles viel zu pädophil. Die konnte das nicht weitergucken.
So ging es mir auch. Ja. Also, habe ich jetzt auch gelesen, dass der Director's Cut, es gibt einen Director's Cut und eine Kinoversion, genau aus dem Grund. Also, da wurden viele, viele, sagen wir mal, ich mache jetzt große Anführungsfinger, erotische Szenen, also verbal erotisch, rausgenommen. Und ich saß so, wow. Hui, also das ist, was Tobi und ich gern als Minimaus-Schlüpfer bezeichnen. Das ist nämlich genau das. Sie ist so, wir sagen das immer, das sind die Minimaus-Schlüpfer, die eigentlich erst 11,5 sind, aber eben schon. Und sie sagt ja auch, Leon, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt und sowas, weißt du? Und das ist noch so ein Comedy-Moment, weil er eine Puh macht. Aber trotzdem, die ganze Zeit redet sie, also sie macht ihn auch, und jetzt gar nicht schlimm, also sie macht ihn an und sagt dann so sinngemäß, naja, mein erstes Mal soll schön sein und deswegen, und ich saß da wirklich die ganze Zeit da und sag, wow, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen viel. Also,
hast du schon mal bis zum Morgengrauen oder hier den vierten Teil der Twilight Saga gesehen?
Die ist aber nicht 11.
Nee, die ist frisch geboren.
Was?
Die Tochter. Es gibt doch Jacob und es gibt Edward.
Ich habe das nie gesehen.
Und sie heiratet Edward und kriegt mit Edward ein Kind. Und dann verliebt sich Jacob in das Baby. In das frisch geschlüpfte Vampir-Mensch-Hybrid-Baby und prägt sich auf sie und heiratet sie dann 18 Jahre später.
Auf jeden
später.
Fall ist es sehr verstörend, weil es wirklich... Also
das
wirklich,
ist in dem Film!
Weil es wirklich jetzt auch nicht irgendwie gebrochen wird oder aufgeht oder dass er, also er ist ja... Es ist jetzt auch nicht, dass er das klarstellt und sagt, pass mal auf, das geht jetzt nicht, du bist, ne, sondern es bleibt so unkommentiert. Und das hat mich auch so ein bisschen verstört.
Ja, genau.
Ja. Nee, und auf jeden Fall ist wirklich, also ich glaube, könnte man heute nicht mehr machen. Und da dachte ich mir auch, dieser Luc Besson, was hat er sich denn dabei gedacht?
Luc. Luc Besson.
Das war ja gar nicht meine Frage.
Ja, du hättest mich aber auch verbessert.
Ich weiß es nicht. Es gibt wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung. Aber natürlich, wie immer, großartig Gary Oldman.
Ja, war irgendwie die große Zeit damals für ihn, ne?
Ja.
Also es war so Dracula.
Der hat ja im nächsten Luc Besson-Film auch mitgespielt.
Schlimm.
Welcher war das?
Fünfte Element.
Ah ja.
Wobei, ich glaube, Leon der Profi war ja wirklich noch eine französische Produktion, ne? Ja, genau. Und obwohl es schon im Englisch, obwohl Originalsprache Englisch sehe ich gerade, aber... Dann das fünfte Element war ja dann schon eine reine Hollywood-Produktion. Also wirklich das war quasi die unendliche Geschichte für Petersen, war Leon der Profi für Luc Besson. Und hat ja danach das fünfte Element und danach nichts mehr gemacht, was auch nur ansatzweise, also sie haben dann, er hat glaube ich Elita Battle Angel noch gemacht, Anfang der 2010er, da haben sie nochmal versucht zu hypen. Hältst du Luc Besson für einen talentierten Regisseur, Heiko? Und Autoren, also, ist er offensichtlich ein Autorenfilmer?
Also Leo hat da zumindest auch selber geschrieben, ja. Und das meint ja auch noch. Das ist ja, er hat sich die ganze Scheiße auch noch ausgedacht, ne? Ja, also da, also wenn man jetzt, wenn man das mal weglässt, ist das ja auch schon eine interessante Geschichte, obwohl mir der die ganze Gary Oldman-Geschichte jetzt auch ein bisschen, hätte man auch noch ein bisschen herausarbeiten können. Es ist halt am Anfang, also kann man glaube ich auch spoilern, am Anfang siehst du, bringt er halt die Eltern von Natalie Portman um und deswegen kommt sie zu Leon und am Schluss, naja, so. Und er stellt sich zwischendurch raus, dass er Drogenpolizist ist und offensichtlich auch mit Drogen handelt im größeren Stile. Und ich finde, das hätte man noch ein bisschen weiter, also es wird halt nur zweimal erwähnt sozusagen. Da weißt du Bescheid und das muss dann auch reichen. Warum der aber so ist, wie er ist, weil offensichtlich ist er auch sehr verrückt.
Ja, er trinkt ja nur Milch, ne?
Und seine Pflanze.
Das ist Leon, ich meine jetzt Gary Oldman. Ach Gary so. Oldman ist offensichtlich verrückt.
Ja, nur drogenabhängig. Ja.
So, aber man weiß gar nicht, was sind das für Pillen, die er nimmt. Das sind so komische Pillen und dann macht er immer so, genau. Wenn er die nimmt. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, halt ich glaube, Leon, also der wirkt auf mich eher so ein bisschen
einfältig.
Ja, genau. Also da ist ein bisschen, er kann ja auch, also sie bringt ihm ja auch das Schreiben bei und so, lesen, schreiben. Und er hat auch manchmal, das zeichnet wahrscheinlich auch Jean Reno als guten Schauspieler aus, er hat manchmal auch so, wo man im Gesicht sieht, ei. Da geht so nicht viel vor in diesem Kopf, ne? Also genau. das spielt er ja sehr gut.
Welche Szene bei mir im Kopf geblieben ist, wo sie dann Charade spielen und wo dann Jean Reno John Wayne nachmacht. Das ist wirklich sehr lustig.
Ja, John Wayne. Stimmt, und er kannte so gar nichts, ne? Außer Gene Kelly und alles andere kannte nicht mal Charlie Chaplin kannte er.
Ja. Naja, aber das gilt ja schon so ein bisschen als Kultfilm der frühen Mitte der 90er. Also das haben ja alle irgendwie geguckt, die damals was auf sich hielten. Findest du ihn gut?
Wie gesagt, ich habe jetzt nur den Director's Cut gesehen, von daher, der ist schon schön. Also ich finde, New York sieht gut aus in dem Film. Und das
eigener
also
Charakter?
Du siehst halt viel, also oder relativ viel und so diesen morbiden Charme in den Wohnungen, wo er immer absteigt und so, ist schon, das ist so ein schönes New York, wie ich es liebe. Dann spielt Danny Aiello mit, der für mich ja auch New York ist einfach. Ne?
Ich kenne den nur aus Hudson Hawk. Also.
Und wo hat er noch mitgespielt? Naja.
Der spielt halt alles, wo irgendwo was mit Mafia sein muss, spielt Danny Aiello mit.
Interessanterweise sollte wohl auch erst Robert De Niro den Leon spielen. Und Jean Reno ist nur zweite Wahl dafür. Hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Zumal er, wahrscheinlich ist das dann Taxi Driver 2.0 sozusagen.
Ja, wobei ja bis dahin Jean Reno ja sozusagen der Johnny Depp für Tim Burton, also das für Luc Besson war.
Ja.
Na, die mochten sich schon. Ich vermute, wie es halt immer ist, der wollte nach Hollywood gehen, hat gesagt, ich mache einen Film. Ja, dann muss aber Robert De Niro und dann konnte Robert De Niro nicht. Ah, ich habe ja noch Jean Reno. Ich vermute, das war eher so.
Aber es ist ja die erste Hauptrolle für ihn unter Luc Besson. Er hat sonst auch vier, aber immer nur Nebenrollen bei Luc Besson gespielt.
Und aber das hat ja nicht Time Bandits, wie hieß denn das? Time Tunnel?
Zeitritter ist aber kein Luc Besson-Film.
Sicher? Die erste Version?
Ja.
Es gibt ja eine französische Version.
Aber in der Regel werden erst die französischen und dann die englischsprachigen.
Ja, ich weiß, und das meinte ich ja.
Nee, die französische ist nicht Luc Besson. Also Jean Reno, aber nicht Luc Besson. Okay. Und ist auch erst nach Leon der Profi.
Also die kurz französische danach, Version? Ich suche gerade.
Auf jeden Fall.
Nein, die Besucher ist von 93, Leon ist von 94.
Habe ich dann noch einen Film geguckt, und zwar Der Name der Rose, auch in der 4K. Und dann, habe ich auch seit 100 Jahren mal wieder gesehen und ist einfach toll. Sieht auch, und da hat der, also da ist zum Beispiel das Kloster spielt eine eigene Rolle, ne? Ist schon, genau. Sieht echt toll aus, muss man sagen. Also, und Sean Connery ist einfach mal eine geile Sau. Kannst du nichts anderes sagen, ne? Sean Connery, F. Murray Abraham. Und für was hat Christian Slater eigentlich noch gemacht? Für mich ist Christian Slater immer der Novize Ausnahme der Rose. Und in Star Trek 6 einen kurzen Cameo.
Naja, der gehört zum sogenannten Brad Pack. Also so diese typische 80er Jahre Teenager-Klamotten-Kram. Und wie hieß denn das? Hard of Sendung? Nee, das war Gary Cole, glaube ich. Egal. Und dann viel halt durch Drogen. Ne?
Und Name der Rose, wer spielt da mit?
Hank.
Hank.
Der Bruder von Helge Schneider.
Nein, ja, und der Sohn von Helge Schneider.
Der Sohn, aus der Sohn von Helge Schneider.
Der aus Praxis, genau. Peterchen.
Peterchen, genau.
Genau. Wer ist er? Peter Bayer? Peter Bayerlein? Irgendwie so, ja.
Genau.
Peter, ja, spielt, Helmut Qualtinger spielt mit. Gut, sag jetzt vielleicht nicht viel. Dann den einen, den man kennt, diesen einen bayerischen Schauspieler.
Helmut Qualtinger ist viele Jahrzehnte vor Sadasa Munju mit Mein Kampf auf Tour gegangen.
Genau. Ja, und der Herr Karl, genau, wer spielt denn da noch mit? Spielen einige.
Gewisser so, Volker Prechtl, sagt mir das?
Wie ja, Volker Prechtl, das ist der. Das ist ja, dieser genau. bayerische Schauspieler, der genau. vom Sehen kennt ja, man den auf jeden Fall. Genau. Und das ist, also da hat die Maske wirklich ganze Arbeit voll. Also da siehst du echt so, also das sieht richtig gut aus. Der Eichinger Bernd hat das echt sehr gut produziert, muss man mal sagen. Da kann ich mich noch erinnern, als der damals ins Kino kam. Dann ist nämlich auch eine ZDF-Reportage drüber, also dass das Buch verfilmt wird. Und da habe ich zum ersten Mal, da war ich ja auch schon so ein bisschen James Bond-Fan als Kind, zum ersten Mal gesehen, wie Sean Connery halt aussieht mit seinen 50 Jahren, ne? Oder Anfang 50. Und da sage ich, oh, die Glatze haben sie denn aber rasiert, oder? Nee, der hat halt keine Haare. Ne? Ich kannte ihn ja bis dahin nur als James Bond mit vollem schwarzen Haar.
Wo du Christian Slater vielleicht noch herkennst, ist Corbin Hund, König der Diebe. Da hat er den
Dings Mafiosi, genau.
Nee, den, wie heißt er denn? Matsch.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Okay.
Egal. Auf jeden Fall, also jetzt mal von dem Mordfall, der ja eigentlich, worum es in dem Film zumindest Name der Rose geht, genau. abgesehen, ist das einfach ein sehr, sehr toller Film. Und da muss man, Jean-Jacques Annaud hat den ja Regie und der hatte, ich finde den einfach einen tollen Film, schon atmosphärisch toll und dann nur dieses Düdel-Düdel, was immer im Hintergrund düdel was so ein bisschen auch, wo man so ein bisschen, wo einem auch der Kackestift so ein bisschen geht einfach nur, ne, dieses dunkle Kloster auch. Was mir aber jetzt so ein bisschen, also habt ihr Name der Rose gesehen, ja, ne?
Oh, ja, natürlich. Auch sehr, sehr lange,
ja. Ja, aber es ist am Schluss dieser große Turm, ne, die eigentliche Bibliothek, die wir. Und er guckt, also es gibt eine Szene, wo J.K. Rowling garantiert oder der Ausstatter von Chris Columbus geklaut hat, nämlich dieses Treppenlabyrinth in dieser Bibliothek. Und Sean Connery nimmt seine Laterne und guckt einmal runter und du siehst auf einmal hell erleuchtet, ne? Und er sagt, hell erleuchtet, der dunkle Turm, wo kein Fenster ist und nichts reingeht, ne? Aber mit seiner Laterne erleuchtet er den kompletten Raum. Ja. Aber gut, ist natürlich eine Verabredung.
Genau, es
ist eine Verabredung. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Und ich bin eigentlich so ein bisschen, würde ich gern die Serie, es gibt ja eine Serie auch, der Name der Rose, ne? Wo, oh Gott, wie heißt er, der Bruder von Monk, spielt ja da den Charakter, auch so ein ganz toller, John Turturro spielt ja da die Rolle des William von Baskerville.
Den kenne ich ja durch die Brüder Coen vor allen Dingen.
Ich habe John Turturro zum ersten Mal gesehen,
Fink, genau.
In quasi einem Marx Brothers Remake. Nämlich, der hat, also typisch deutsche Namen, haben wir immer drüber geredet. Also es ist quasi eine Nacht, Night in Opera, nochmal neu aufgelegt. Aber es ist jetzt nicht wirklich, dass auch John Turturro so einen Bart hat wie Groucho.
Ja.
Aber es ist halt die Geschichte und es sind halt auch die Charaktere, sind die gleichen. Und da habe ich John Turturro zum ersten Mal gesehen. Ja,
der ist super Schauspieler, mega der.
Drei lahme Enten hieß der.
Ja. Wusstet ihr übrigens, dass der Name der Rose oder wie ich es gerne, weil es mal im russischen Unterricht besprochen wurde, seitdem habe ich Imia Rosa, das ist also was auf Russisch halt der Name der Rose heißt. Aber für mich ist das immer Imia Rosa, weil das habe ich mir komischerweise gemerkt. Dass das nur ein ganz kleiner Teil des Buches ist, diese William von Baskerville-Geschichte?
Ja, ja, da geht es ja eigentlich um dieses Buch, um was es, also,
genau.
Und weißt du, was ist denn der Name der Rose, wisst ihr das?
Nee.
Rosebud.
Nämlich auch,
genau, Rosebud. Mathilde?
Nein, das Mädchen, mit der Kristen Slater schläft, das ist die Rose sozusagen. Also,
übrigens die einzige Frauenrolle in dem Film.
Ihre Familie sieht man ja auch mal kurz und sowas, ja. Aber die einzige, die Sprechrolle hat sie ja auch nicht.
Genau.
Aber die einzige größere Rolle, genau. Obwohl die auch nur sehr klein ist. Ja, war die Welt halt noch in Ordnung im Mittelalter, ne?
So.
Und es sieht echt aus, wie sie beide auf Eseln da auf diese Abtei zu reiten. Also ist toll. Kann ich nur empfehlen. Name der Rose.
Gut. Haben wir's. Sprach Connery-Fan Heiko Herford.
Nee, wirklich, also ich habe ja neulich, habe ich glaube ich auch drüber erzählt, nochmal, geben Sie mir einen Ping, Vasili, nur einen Ping. Auch gesehen, auch in der 4K. Und das allein wie Sean Connery, wenn du das erste Mal Sean Connery in Jagd auf Rote Oktober siehst,
genau.
Wie er nur um die Ecke kommt in diesem U-Boot. Ich schäme mich meines Samenergusses auf der Couch nicht.
So.
Es ist wirklich, also, du, Sean Connery wäre ein Man-Crush für mich gewesen damals.
Hast du League of Extraordinary Gentlemen gesehen?
Ja, und das fand ich sehr traurig, dass das sein letzter Film war.
Ja, und das, also der Film ist aber wirklich scheiße.
Ja, muss man wirklich sagen.
Habe ich nicht zu Ende geguckt. Habe ich einfach nicht zu Ende geguckt, weil es mich nicht interessiert hat.
In dem Moment beide. Beide, also der und nämlich der letzte von Roger Moore, zumindest der letzte, ich gesehen habe, wo auch Cuba Gooding Jr. Auf diese schwule Kreuzfahrt, also es ist eine schwule Kreuzfahrt und Sean Connery spielt eine alternde Tunte, Roger Moore spielt eine alternde Tunte und das war auch der letzte Film, den ich, also nicht, dass er eine alternde Tunte gespielt hat, sondern der Film war einfach scheiße, es war eine Komödie und da dachte ich, oh, alle beide haben so schlechte letzte Filme, also...
Also, wie kann man denn einen Tuntendampfer mit einem ernsthaften Skript machen? Das geht doch gar nicht.
Es hätte ja auch ein Gay-Porn sein können oder so.
Oh mein Gott.
Aber es war irgendwie so, also durch einen dummen Zufall ist er halt auf dieses Schiff gekommen und das war, weiß ich nicht, ich weiß auch nichts mehr. Das haben wir nur in der Sneak-Preview, glaube ich, gesehen.
Okay.
Und eins noch, dann haben wir es aber geschafft.
Da sind wir ja auch fast durch.
Ja, der Doktor und das liebe Vieh, Staffel 5 ist
schon hier erschienen. Wieder.
Oh ja, aber es
Gott,
ist die fünfte Staffel und das ist so ein Wohlfühl. Oh,
wie viele Samenmücken hast du da gehabt?
Nö, das ist was anderes. Das ist eher sowas zum Kuscheln. Ne?
Naja, aber auch so, wenn man so ein Schäfchen sieht.
Nee, das ja nicht. Nee, aber der kleine Timmy ist nämlich, weil James Herriot ist jetzt mittlerweile Vater geworden, 1942 ist klar. Also er ist bei der Royal Air Force, aber zu Hause ist ja Mutti mit dem kleinen Timmy und da geht's über Tische und Bänke, wenn sie da sind. Und natürlich alle 7 Episoden plus.
Eine Weihnachts-Special-Episode.
Plus Christmas-Special. Und es ist einfach nur Sonntagnachmittag Wohlfühl-Fernsehen. Ja, genau. Das war's, bin durch.
Prima.
Gut, ich war Freitag Armin Laschet. Auf der Buchmesse.
Was?
Ich war Freitag auf der Buchmesse.
Du warst gestern auf der Buchmesse. Erzähl doch mal, wie war's? Würde mich wirklich
interessieren. Freitag war ich auf der Buchmesse.
Nein, Tobi war gestern auf der Buchmesse.
Achso, Tobi war gestern auf der Buchmesse.
Also heute Sonntag, wir nehmen auf, 5 Stunden bevor das offiziell erscheint. Aber nein, ich habe heute im Radio gehört, in Leipzig ist dicht, weil man kommt durch Leipzig nicht durch wegen der Buchmesse. Wie war's denn? Halt, Tobi bitte zuerst, der hat heute den geringeren Redeanteil.
Ach, wie immer. Es war schön,
dass wir jetzt... Wow, also wie du das erzählst, als ob man dabei gewesen ist.
Ich kann das bestätigen.
Ich war lange nicht auf der Buchmesse, bestimmt 5, 6, 7 Jahre nicht, also vor Corona. Länger.
Das letzte Mal, als du da warst, war Moppi, hat sich dein Sohn noch über ein Autogramm von Bürgerhaus Dietrich gefreut.
Nee, das war nicht das letzte Mal. Wir waren ja, wenn wir auf der Buchmesse waren, immer sehr, sehr kindgebunden und Halle 5 gebunden. Nee, Halle 3. Und das war diesmal nicht so.
Alle 3 war ja die Comic, ne? Die Comic-Abteilung.
Naja, Kinder- und Jugendliteratur ja. und Manga.
Hentai auch?
Aber die Manga-Comic-Con ist ja in Halle 1 gewesen.
Genau. Aber Teile waren halt auch in Halle 3. Ist auch egal. Wir waren zuerst in Halle 2 und wir hätten eigentlich in Halle 5 anfangen müssen, weil das die schönste Halle ist, meines Erachtens. Das
war Antiquariat und
ja.
so?
Genau. Ja,
da war ich auch als letztes drin.
Ja, ja, dummerweise. Und da hast du auch die ganzen Buchdrucker da, du hast die ganzen Illustratoren da. Das ist wirklich absolut fantastisch. Ja, es ist halt Buchmesse. Also wir hatten dummerweise bloß ein 15-Uhr-Ticket, also wir konnten bloß 3 Stunden. Deswegen mussten wir alles ein bisschen gerafft. Aber nächstes Jahr wird das wieder ausgedehnt. Also wirklich, also Buchmesse.
Ich habe meine Klassenlehrerin in der Halle 2 getroffen.
Die lebt noch?
Ja, die war noch recht jung damals. Das war sehr lustig. Und Antiquariat hätte ich wirklich sehr gerne, aber ich weiß nicht, von wo du reingekommen bist. Ich sage, hier ist ja Antiquariat. Und dann bin ich das Erste und dann habe ich mich so umgedreht. Hier ist ja ein Riesen-Antiquariat. Und dann waren wir, aber wir waren halt schon durch, weil das die letzte Halle war. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt mich nicht an jedes Regal stellen und durchblättern.
Du kannst ja irgendwann nicht mehr aufnehmen.
Ja, wirklich, es war wirklich sehr, sehr viel.
So ging es mir auf der letzten Venus.
Aber es war, ich war zum ersten Mal da und Anreise war schon schön, mit dem Zug hingefahren, weil Deutschland-Ticket. Ne?
Und, noch?
Nee, das ist wohl relativ safe. Das ist wohl relativ safe, aber da können wir gleich noch drüber reden.
Und es war erstmal ein Akt, in den Zug reinzukommen. Ne? Gott sei Dank begann der ja in Magdeburg. Und dann war es, naja, wir haben es geschafft, wir hatten Sitzplätze, sehr gut. Und auf dem Rückweg war ich clever. Weil, pass auf, es ist ja der Regionalexpress zwischen Magdeburg und Leipzig, ne? Buchmesse ist der letzte Halt, oder Messegelände ist ja der letzte Halt vor Hauptbahnhof, ne? Ich sag, auf der Rückfahrt steigen wir ein in den Zug nach Leipzig und dann sind wir ja schon drin. Und wenn die alle aussteigen, ist der Hammer-Zug für uns, dann können wir uns schnell hinsetzen und Gott sei Dank, was gemacht haben. Der Zug war so voll, du kannst es dir nicht vorstellen.
Alles wegen der Buchmesse?
Also es war ja auch Freitag, also da kam einiges zusammen. Ich sag mal so, ab Bitterfeld, glaube ich, Bitterfeld, ab Dessau, so ab da wurde es langsam normal voll. Aber es war auf dem Hinweg schon, stieg auch eine komplette Schulklasse ein, wo der Zug schon voll war und dann kam noch eine komplette, oh, und du denkst, um Gottes Willen. Ich hatte mehrere Minimausschlüpfer im Gesicht, aber gut.
98.000 Messebesucher pro Tag.
Rekord?
Tobi, du kennst ja das Gelände sehr gut. Du warst da, als wir kamen, stand die einmal komplett um den See rum.
Nein.
Doch. Und wir sind alle, keine Ahnung, wo die anstehen, bis wir mitgekriegt haben, wir gehen gerade an das Ende der Schlange und dann waren wir vorm Eingang und da war das schon einmal komplett rum. Ei, das war, und dann...
Musstet ihr euch da anstellen oder hattet ihr Internet-Tickets und konntet durchgehen?
Die hatten alle Tickets. Also das war, okay. Das war, also das war erstmal, da hatte gedauert? Ich schon keinen Bock mehr. Ich habe ganz kurz gesagt, wollen wir einfach wieder fahren?
Wie lange hat es gedauert, bis du rein bist? Von Ankommen bis...
Nee, wir haben dann noch, also weil wir haben noch einen anderen Strang gefunden sozusagen rein. Ja. Und das ging, also war, im Endeffekt war es vielleicht eine halbe Stunde oder sowas. Ja. Und dann, wir sind ja, also vom Bahnhof läuft es ja auch nochmal ein gutes Stück und so, also vom Bahnhof Messe, man könnte da auch mit der Straßenbahn fahren, auch die war, ich habe noch nie so viele Menschen, glaube ich, wenn du davor stehst, also die haben da ja gerade frisch aufgemacht, als wir ankamen, denkst du, wow, ihr habt doch, also wo wollen die denn alle hin, aber es verteilt sich doch ganz gut über die
fünf Teile. Ja, das ist eine riesen Messegelände.
Ja.
Und was ich halt immer faszinierend finde, ist, dass doch dieses Objektbuch doch noch so eine dermaßen hohe Anziehungskraft hat.
Wie sah es denn? Ich weiß nicht, dass das CEWE Fotobuch einen eigenen Stand hatte, aber gut.
Naja, hatte Amazon, also sozusagen die ganze Elektronikabteilung, haben die denn da auch eigene Stände? Hier neue E-Books und so ein Scheiß?
Hörbücher haben, ne?
Hörbücher, ja. Haben, also es gibt richtig einen Medienkomplex so, Medien digital. Mhm. Und da habe ich aber nicht geguckt.
Und du hast einen Stand mit Synchronspeichern, hast mir ein schönes Foto geschickt, ne?
Also es war genau einer, da war Santiago Ziesma, genau. Und da war Julia erstmal erstaunt, weil man fürs Foto bezahlen muss. Ich sage, ja, das ist also...
Ganz normal. Halt
Time. Ja, genau. Ne? Und so...
Nein, warte, wer waren da noch? Das fand ich...
Ja, musst du mal gucken. Ich kannte jetzt nur Santiago Ziesma.
Was hat das gekostet?
Ich glaube 15 Euro. Und das Schöne war, oder das Lustige war, wie da gingen wir auch an so zwei Teenie-Mädchen vorbei, die so sich gefreut haben, dass sie jetzt ein Foto mit, ich habe Namen vergessen hatten. Ne? Aber die waren so richtig aufgeregt, ne?
Freut so, also sich. Es war da Santiago Ziesma, daneben saß Engelbert von Nordhausen.
Ja, stimmt.
Also Nick Fury oder auch Bill Cosby. Daneben kann ich nicht lesen. Daneben Stefanie Kilmer sagt mir auch nichts. Dirk Meier, das ist der Synchronsprecher von Bad Bunny aus dem, und Sven Plate. Man wird doch wohl Sven Plate kennen.
Ich kenne seinen Vater, Walter Plate.
Nein, Sven Plate ist der Bruder von Christina Plate und der Sprecher von Bugs Bunny oder auch von Will Wheaton.
Aber nicht der Original Bugs Bunny.
Nein, das ist Gerd Vespermann. So. Aber als Gerd Vespermann Anfang der 80er Jahre starb, hat ihn Sven Plate übernommen. Mhm. Dann hat er, was total lustig war, weil er bei Tiny Toons ja schon Plucky Duck gesprochen hat. Und dann musste er auf einmal bei Looney Tunes auf einmal den Bugs Bunny übernehmen.
Unglaublich.
Christoph Kramer ist ganz dicht an mir vorbeigegangen.
Wow. Wow.
Claudia Roth ist ganz
dicht an mir. Ist er da auch gleich wieder umgemacht gefallen, oder?
Hä?
Christoph Kramer ist der Typ, den sie bei der EM, bei der WM 2014 vom Platz nehmen mussten, weil er eine Hirnerschütterung hatte, das aber erst eine halbe Stunde später gemerkt hat. Der hat sich doch so eine Scheiße zurechtgespielt.
Es stimmt, ach, der war das ja, genau.
Ja, Claudia Roth.
Du bist quasi in ihre Umlaufbahn gekommen.
Christian Anders.
Wow.
Wen haben wir denn noch gesehen? Achso, den ich ja sehr mag. Oh Gott, wie heißt er? Hein.
Blöd.
Nachname
Hein. Du hast es gedacht, ich hab's
Christoph
gedacht.
Christoph Hein.
Nein, nicht Christoph Hein, sein Sohn. Der Freund von Kurt Krömer, mit dem er auch ein... Ah, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, egal. Ich glaube, es ist, dass sein Sohn ist.
Christoph Hein ist übrigens schon mehrere Male bei uns in einer Kabarettvorstellung gewesen.
Was?
Ja.
Der Christoph Hein?
Der Christoph Hein, ja, der hat doch eine Zeit lang oder wohnt immer noch in Havelberg. Und wenn wir in Havelberg gastiert haben, kam Christoph Hein immer in die Vorstellung.
Der berühmte Autor Christian Christoph Hein.
Genau. War der auch beim Jahresrückblick?
Nee, der wohnt jetzt in Berlin wieder.
Achso, weil dann hätte er. Oh mein Gott, Heiko ist gerade hektisch aufgestanden und man konnte kurz blitzen sehen, dass er keine Hose anhat.
Hm. Genau. Ah, du hast das Narrenschiff fast gekauft.
Der Christoph Hein?
Der Christoph Hein. Genau. Heiko, man hat gerade gesehen, dass du keine Hose anhast. Das ist verstörend.
Ja, der Christoph Hein. Ja. Toll.
Der war schon auch hat gar nichts an.
Das ist das ganz netter.
Na, weil mir nichts mehr passt. Ich habe eine Hose an, aber die ist mir heruntergerutscht, weil nichts hält mehr an meinem ausgemergelten Körper. Ich habe nämlich.
Das heißt, du hättest bei Flucht oder Sieg locker die KZ. Egal.
So. Da bin ich nämlich jetzt ein Opfer geworden, das ist in meinem Alter nochmal. Nämlich auf Instagram hat mir der Suhrkamp Verlag Werbung angezeigt.
Ja.
Und für die Neuerscheinung, das Narrenschiff von Christoph Hein.
Stand gestern auch da beim Suhrkamp. Wahrscheinlich war er deswegen auch da.
Und ich so, och. Ja, und da habe ich mir gleich mal ein 750-Seiten-Buch quasi bei Instagram, also über Instagram.
Oder hast du schon gelesen?
Ja, ist spannend. Hm. Nee, also es wird, nee, das hat, kriegt mich ein bisschen, weil das quasi DDR, also das Narren, mit dem Narrenschiff ist hier die DDR gemeint. So ein bisschen. Und habe ich viel Gutes auch drüber gelesen, deswegen dachte ich, nimmst du mal mit. Ne?
Okay.
Genau, mal gucken. Mal gucken. Ich kenne, ich habe noch nie was von Christoph Hein gelesen, von daher bin ich ein bisschen gespannt.
Und ich bin ja kein Messegänger in dem Sinne. Ich habe nur zwei große Messen, das ist die Buchmesse und die Grüne Woche. Und als ich das erste Mal auf der Grünen Woche war, war das für mich verrückt, weil ich das ja alles von der Buchmesse kannte. Diese Messehallen, diese Stände und dieses ganze Feeling, Messefeeling. Und das war ganz komisch, dass da, wo normalerweise Bücher liegen, dass es da was zu essen gab.
Aber wo ich sehr erstaunt war, ist, dass da war ein Stand, weiß gar nicht, von einem kleineren Verlag und da lagen halt, war so ein Behälter mit Stiften, ne? Dass da Leute sich halt echt noch geprügelt haben, dass so ein Kugelschreiber.
Ja, das ist Wahnsinn.
Also da dachte ich so, oh Gott.
Also und dann war noch so ein kleiner Eckstand, so ein ganz kleiner Eckstand, wo so ein, der sah ein bisschen aus wie ein schlanker Peter Griffin und dieser Stand, also das war betitelt mit der Verlag Die Wahrheit der Welt.
Querdenkerverlag?
Auf jeden Fall.
Hallo.
Ich hatte aber keine Zeit mehr. Und mein Sohn und ich, wir waren ganz heiß auf diesen Stand, um einfach mal, aber wir mussten dann leider los.
Aber es gab einige so, wo du sagst, oh, das ist doch hier Eigenverlag, ne? Also ja, das ist doch, wo so Leute, also wo du siehst, also so habe ich mir einen Verleger nicht vorgestellt und siehst, die haben auch nur zwei Bücher, die sehr viel davon, aber nur zwei Bücher sind da auch nur ausgelegt und das sieht vom Cover auch schon sehr Fanfiction, würde man vielleicht sagen. Ne? Achso, und zwischendurch sind wir kurz eingekehrt. Bockwurst 5 Euro, meine Damen und Herren.
Geht ja noch.
Ein Hotdog.
Es gab ein Brötchen.
Hotdog 6,50 Euro.
Aber egal, so sind wir ein bisschen eingekehrt. Ich hatte Kassler mit Sauerkraut.
17,40 Euro?
Nee, es ging eigentlich. Was hat die? Ich glaube, ich hatte 8 Euro. Also ich habe 13,50 Euro bezahlt für eine Bockwurst mit Brötchen und ein bisschen Kassler mit Sauerkraut. Was eigentlich auch in einem Brötchen wäre, aber ich aufgrund meiner Diät ja gar nicht.
Apropos intensiv.
Warte, ganz kurz. Und dann nahmen wir unser kärgliches Mahl, nahmen wir an so einer Partyzeltgarnitur ein. Und dann neben uns saß eine Familie und dann kam. Ich will gar nicht wissen, warum er das auf seinem Schreibtisch stehen hat. Kam die adoleszierende Tochter mit einem Buch und dann stritt sich die Familie. Wie? Da ist jetzt eine Dreiviertelstunde für das Buch und da ist nicht mal ein Autogramm drin? Na, du hättest ein extra Ticket verkaufen müssen. Nee, was machen wir hier? Jetzt standst du eine Dreiviertelstunde nur, um das Buch zu kaufen? Das war sehr erheiternd.
Ja, war das in der Halle, wo diese ganzen dunklen Stände mit diesen schönen Männern und diesen schönen Schriften drauf. Also
genau da war das.
Diese kleine Mädchenliteratur, wie mein Bruder, mein Sohn sagte.
Genau.
Ich weiß nicht, wie die das
gehen. Die Mauschlüpfer?
Nein, das die Minimaus. Also, diese ganzen Cosplayer. Also.
Oh, das ging mir auch ein bisschen, Entschuldigung, ja.
Ich sage jetzt mal was Böses, aber man, wenn da so ein Schwarm Cosplayer an dir vorbeigeht. Entschuldigung, man riecht es, oder? Es ist einfach so widerlich. Man riecht Schweiß, man riecht
Es ist ja auch alles nur Nylon.
Es ist einfach fruchtig und.
Ja, ich finde, und wir waren ja wirklich früh, also wir waren ja noch vor 11 in der Halle 3, ne?
Ja.
Und ich finde aber Halle 3 roch am strengsten, oder? Muss ich wirklich sagen.
Gut, finde ich gut, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Eindruck hatte.
Also ihr habt was gegen Polyesterkostüme.
Na, vor allen Dingen, was Polyesterkostüme, was aus ihnen wird, wenn sie von Pubertären getragen werden.
So, muss man
Teenager
sagen.
Teenager riechen ja sowieso schon recht unangenehm, ne?
Ja, mitunter.
Ja, ja. Und ich hab mir, ich wusste gar nicht, es gibt Rick and Morty Comics auch sogar. Habe ich mir bei Panini sogar noch einen gekauft. Oder
siehste.
Wurde mir gekauft, habe ich geschenkt
aber
bekommen.
Buchpreisbindung ist Buchpreisbindung, ne? Weil normalerweise soll man ja auf Messen nichts kaufen.
Wieso? Die haben da alle.
Es gibt doch sogenannte Messepreise. Also wenn du anderen Kram auf Messen kaufst, dann kannst du
gibt keine Vergünstigung auf der Buchmesse.
Nein, ganz im Gegenteil. Meistens ist auf Messen alles teurer.
Aber ja, da aber nee, ich glaube, wie du sagst, Buchpreisbindung ist Buchpreisbindung.
Also gilt da, ne?
Also was aber ist, weswegen ich natürlich auch da war, am Stand vom Mosaik gibt es natürlich immer, da gibt es immer ein Mosaikheft noch, was mit einer Schwarz-Weiß-Grafik, also das komplette Heft ist nur in Schwarz-Weiß mit, also quasi nicht ausgetuscht sozusagen. Und das
zum Selbstausmalen oder was?
Nee, einfach nur als Variant-Cover sozusagen. Mhm. Für 10 Euro. Und du kannst abends gucken, steht es für 50 bei eBay halt. Ne? Also das ist, ist jedes Jahr das Gleiche.
Am Todestage unseres Vaters stand eines seiner Bücher bei eBay für 40 Euro drin.
Ja.
Also ja, Frank Hengstmann gestorben, gleich erstmal das signierte krass. Buch bei eBay reingestellt.
Dann gehen die Preise nach oben.
Ja.
Apropos, wie sieht es denn aus hier mit Horst Lichter?
Hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet.
Hab ich nie. Das dauert ja mal alles sehr lange. Die schreiben immer zurück, ja, Freunde, nicht nachhaken. Meine Leute rufen ihre Leute an.
Rufen sie hier an, wir rufen sie an.
Ah, ja, genau.
Okay. Schade, ich dachte, jetzt kommen hier schon die
Apropos, Hardfacts. Apropos Horst Lichter, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Das würde mich trotzdem mal interessieren, wie ihr so die Koalitionsverhandlungen verfolgt. Wie geht's euch denn so?
Alles gut. Habe ich euch ja auch weitergeleitet. Von der Arbeitsgruppe Verkehr habe ich ja quasi so ein Papier bekommen.
Und wenn Heiko hier Arbeitsgruppe Verkehr meint, meint er nicht das, woran ihr denkt.
Nee, woran du denkst. Nein, also die Verhandlungsgruppe, die für Sachenverkehr zuständig ist. Ne? Und da ist lustig. Wer wird denn? Heiko. Keine Ahnung. Da konnte ich aber erfolgreich mal wieder einen von deinen Witzen recyceln, lieber Tobias.
Ja. Yeah.
Weil da steht auch drin, steht halt in Blau stehen die Sachen drin, was die CDU möchte und in Rot, was die SPD möchte. Das, wenn man das aber nicht weiß, dann steht da so hintereinander weg, wir lehnen ein grundsätzliches Tempolimit ab. Wir setzen uns dafür ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen. Ne? Hm. Und so. Und dann konnte ich nochmal sehr schön, dass ich für ein Tempolimit bin von 130.
Die Frage.
Muss man halt gucken, wie wir es in geschlossenen Ortschaften regeln. Außerhalb von geschlossenen Wirtschaftsregeln.
Genau.
Sehr schön.
Nein, aber es ist spannend. Also wie gesagt, Mindestlohn wird jetzt wahrscheinlich auf 15 Euro erhöht, was ich eine Katastrophe finde.
Ich auch,
nicht, weil ich so ein untreuer Sozialdemokrat bin, sondern ich finde, die Regierung hat sich da gefälligst rauszuhalten. Es gibt eine Mindestlohnkommission, Punkt. Und außerdem halte ich den ganzen Mindestlohn sowieso für Schwachsinn, weil wir bei dem derzeitigen Arbeitskräftemangel, trotz Massenentlassungen bei Audi, bei Mercedes, bei BMW, haben wir dort immer noch einen Fachkräftemangel. Das regelt sich von selbst. Wir brauchen diesen gesetzlichen Mindestlohn nicht, ist meine Meinung.
Aber ich helfe mir weiter, die Kommission darf ja nur empfehlen. Die, also gesetzlich muss es ja der Gesetzgeber machen.
Ja, aber sich doch bitte daran zu halten, was die Kommission empfiehlt. Also, Entschuldigung,
ja, gut, dann könnte man das so machen, aber die empfiehlt ja halt, wie gesagt.
Ja, aber was soll das? Also das ist wie damals schon mit den 12 Euro.
Wozu gibt es die Kommission, wenn die selber den Preis festlegen?
Dann löst die Kommission auf, aber dann hast du wieder Arbeitslose. So, und Deutschland-Ticket bleibt wohl, wird wahrscheinlich wieder teurer, aber bleibt wohl, was ich gut finde. Ja, ansonsten kommt wahrscheinlich nicht viel mehr raus. Aber sie wollen trotzdem vor Ostern Merze zum Kanzler machen.
Schauen wir mal. Ne?
Ich bin
sehr gespannt.
Wer glaubt, also es wird ja wahrscheinlich so sein, dass die SPD, also der Juniorpartner, also der Nicht-Kanzler stellende Partei, das erste Mal nicht das Außenministerium will sogar. Also wahrscheinlich wird Armin Laschet Außenminister, wenn man den Gerüchten glauben darf.
Ja. Ich frage mich, ob Volker Wissing Verkehrsminister bleibt.
Nein, ich glaube nicht. Ach so, weiß könnte nicht. Aber also sein. Ja, könnte
ja,
sein.
Ja, eben.
Ne?
Der hat sich ja.
Ja, das, würde also, mich dahin, das würde mich dahingehend freuen, weil das natürlich die Symbolkraft hat,
genau.
Dass wenn man sich von der FDP distanziert, dass man dafür politisch belohnt wird.
Genau.
Fände ich toll.
Und stimmt, da wie auch, also finde ich, ich muss sagen, also der setzt sich wohl wirklich, also der ist ein Freund des Deutschlandtickets, was ich nicht gedacht hätte, weil er eigentlich die Politik, hatte ich immer das Gefühl,
naja,
pro Auto ist. Ne?
Ich halte es aber für relativ unwahrscheinlich, das muss ich gleich dazu sagen, weil es wird wohl 663 werden, also 6 CDU, 6 SPD, 3 CSU, was ja 9-6 eigentlich macht, aber das heißt, die SPD hat 6 Ministerposten zu vergeben. Einer davon wird auf jeden Fall Lars Klingbeil sein, einer davon wird auf jeden Fall Boris Pistorius sein und dann wird es schon schwierig, weil ja 3 auch von Frauen besetzt werden müssen und dann werden die diesen einen Männerposten, der überbleibt, werden die bestimmt nicht an ein Nicht-SPD-Mitglied geben. Also die Wahrscheinlichkeit...
Saskia Esken muss ja auch versorgt werden.
So, also die Wahrscheinlichkeit, dass Volker Wissing Verkehrsminister bleibt, ist für mich nahezu null. Weil da wird er... also das Problem ist ja schon mit
Klingbeil...
Also
herzlichen Glückwunsch, Herr Wissing.
Ich habe nicht gesagt, er wird es nicht. Ich habe nur gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist nahezu null. Und ich überlege gerade, wir haben ja schon 2 Niedersachsen, das ja schon eine Katastrophe ist. Ja? Also es geht ja nicht, weil es gibt ja 16 Bundesländer. Und du hast mit Klingbeil und Pistorius, die beide eigentlich gesetzt sind, hast du schon 2 Niedersachsen und 2 Männer. Und damit, nee, alles schlecht, alles scheiße.
Sehr gespannt. Wer wird ein Kanzler?
Vermutlich Friedrich Merz, aber das ist noch nicht hundertprozentig klar. Es könnte auch Alice Weidel werden.
Schauen wir mal. Also, wie man ins Konklave rein, nee, wer in,
darf
als Papst ins Konklave reingeht, kommt nicht als Papst wieder raus.
Ich möchte ganz kurz was ansprechen. Wir müssen bitte da nicht drüber reden. Ich möchte es aber, doch, weil ich das ja schon öfter mal hinter vorgehaltener Hand gehört hatte, ich möchte, bevor ich damit jetzt, möchte ich kurz ein Zitat verlesen. Die anonyme Quelle betonte allerdings auch, dass es sich hierbei vorerst um eine Vermutung handle, es aber genug Gründe gebe, diese Theorie wenigstens zu untersuchen. So.
Worum geht's?
Also, es gibt Vermutungen, die jetzt sozusagen von den deutschen Behörden untersucht werden. Das finde ich schon mal total spannend, weil ich dachte, ich habe das immer für so eine wilde Theorie.
Hallo, komm mal zum Punkt, bitte.
Ich wollte nur sagen, es gibt Indizien, aber keine Beweise dafür. Und zwar... Geheimdienstverdacht, Russland könnte hinter Terrorakten von Migranten stecken. Und das, finde ich, ist ein absolutes Ding.
Jetzt die Theorie oder wenn das so ist?
Wenn das so wäre, wenn dem wirklich so wäre.
Also wäre wahnsinnig clever, überrascht mich jetzt gerade nicht. Ich hatte jetzt schon in Panik, dass du etwas Schlimmeres vorliest.
Also ich finde, das ist die absolute Katastrophe.
Nö, also wenn es rauskommt, fände ich super.
Inwiefern?
Ich fände es super, wenn es rauskommt.
Ja.
Naja. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn das jetzt sich erhärten würde, wären doch alle, also würde doch, also ich habe ja mittlerweile das Gefühl, wir leben in einer Welt, ist ja egal, selbst wenn das rauskommt.
Also sagen sie, es stimmt nicht.
Genau. Also, also wird Sarah Wagenknecht trotzdem sagen, naja, wollen wir noch mal, wir wissen doch genau, dass Putin nicht der ist, als der dargestellt wird. Ne? Also.
Ja, es geht ja gar nicht ums BSW, es geht ja vor allem auch um die AfD.
Nein, das war jetzt, ich muss mal dran denken, 4 Tage bevor,
genau,
ne, so.
Wo Sarah Wagenknecht nicht meine Meinung hatte.
Genau.
So, genau. Von der sehr, ich bin, also.
Also der russische Geheimdienst hat syrisch, warte, die haben es auch schön geschrieben. Übrigens war, der Telegraph hat das veröffentlicht. Warte, versucht, hier. Dem Bericht zufolge untersucht der deutsche Geheimdienst die Theorie, dass Russland versucht hat, psychisch kranke und oder extremistische AsylbewerberInnen zu rekrutieren, um Anschläge vor der Wahl zu verüben.
Ach so, sind aber trotzdem quasi Asylanten oder Asylbewerbende?
Naja,
genau. Ja, verstehe. Nur angeworben, ja logisch, sonst hätten sie ja nicht erwischt. Ja.
Und du hast natürlich, jetzt klinge ich gerade wie ein Schwurbler von der anderen Seite, aber...
Ach naja, es ist ja nicht unwahrscheinlich. Also es ergibt ja eine ganze Menge Sinn.
Europawahl, 2 Landtagswahlen, Bundestagswahlen. Ja, ja. Und du hast vor jeder dieser Wahlen hast du einen Anschlag gehabt. Das war Magdeburg.
2
war
oder 3.
Mannheim, das war Aschaffenburg und das war, was war es noch?
Na, München war ein blöder Zufall, dass es jetzt ein Deutscher war. Das war ja nur ein Trittbrettfahrer.
Genau.
Der also, ja Ali hieß, also eigentlich Alexander, aber Ali ist ja klar.
Wir sollten da vielleicht ein bisschen mal...
Ja, bloß ganz ehrlich, also warum nicht? Also Putin hat ja schon schlimmere Sachen gemacht. Also jetzt mal bei aller Liebe. Und es wäre ja auch total clever, warum sollte er das nicht machen? Der will ja, dass die AfD hier sozusagen die Oberhand gewinnt in Deutschland. Und das ist ja auch völlig nachzuvollziehen. Und ich habe jetzt neulich wieder gelesen, also Putin rüstet definitiv auf. Und die Priorität der Vereinigten Staaten, die haben jetzt ein Papier geleakt, was mich im gewissen Sinne sogar ein bisschen beruhigt hat. Die haben ein Papier geleakt, wo klar war, Amerika unterstützt Europa nicht für den Fall, dass Putin eingreift. Das war die Überschrift.
Ja.
Im Text steht dann Folgendes: als nukleare Abschreckung auf jeden Fall. Also die ziehen die Atomwaffen nicht ab oder so. Also die nukleare Abschreckung für Europa bleibt definitiv bestehen. Aber sie werden höchstwahrscheinlich keine Bodentruppen entsenden. Das müssten die Europäer schon alleine hinkriegen. Weil, und das hat mich wieder ein bisschen beruhigt, sie ihre gesamte militärische Energie außenpolitisch auf Taiwan konzentrieren. Das heißt, unsere größte Angst war ja jetzt sozusagen, dass wenn der Russe in der Ukraine Erfolg hat, verleibt sich der Chinese erstmal Taiwan ein. Solange die Amerikaner aber komplett dastehen und sagen, Taiwan steht nach wie vor unter unserem Schutz, was ja ein ursprüngliches wirtschaftliches Interesse der Staaten nach sich zieht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Xi Jinping sagt, naja, warten wir mal ab, bevor Trump Amerika völlig in Dutten geritten hat. Dann können wir über Taiwan nochmal reden. Glaubt ihr wirklich, und ich frage euch jetzt, weil ich mich ja schon aus Angst vor Heiko keinen Prognosen mehr hingebe, glaubt ihr wirklich, dass der Russe Europa angreifen will?
Ich habe da ein schönes Bericht, glaube ich, gelesen, dass es überhaupt nicht möglich ist. Es ist nicht möglich. Also er müsste die Atombombe schicken, klar. Aber rein von der Manpower, rein von der Logistik ist es nicht möglich. Jetzt schon ist die EU militärisch, technisch und von der Anzahl der Soldaten, die kampffähig sind, ist Russland der EU unterlegen. Das sagt aber immer keiner.
Also marschiert Putin wirklich jetzt in Estland ein? Ich glaube, aber ich darf ja hier nichts sagen. Wie siehst du das denn, Heiko?
Warum? Also warum sollte er das machen?
Naja, warum? Warum sollte er die Ukraine? Also ich meine,
Estland hat ja, gibt es ja keine naja, ist ja nicht das aber Schwarze
Gründe
Meer.
Lassen sich finden. Wahrscheinlich war 1180 Wladimir der Eroberer da auch schon mal auf Urlaub und deswegen hat er dann
aber Anspruch die Ukraine zu besetzen ist doch ein ureigenes militärisches und politisches Interesse. Estland, Lettland, auch Finnland sind halt Länder. Also da gibt es doch überhaupt kein Interesse da reinzugehen.
Verstehe, ja.
Aber, das Problem also ist aber auch, der ist doch nicht bescheuert. Der muss doch auch, wenn der jetzt, der hat ja erstmal den Krieg in der Ukraine. Wenn der jetzt noch Finnland, Estland oder so angreift, muss er da ja auch wieder mindestens 150.000 Leute hinschicken. Und muss dann aber in Russland auch noch eine Armee bereithalten, falls das Land selber angegriffen wird. Und das wird ja passieren, wenn er irgendwo im NATO-Staat reingeht. Das ist menschlich, also rein von
Ersetzt mal Putin durch Hitler und 2025 durch 1941 oder 42.
Dann wissen wir doch, wie es ausgeht.
Ja, genau, also genau.
Ja, aber trotzdem sind da erstmal nochmal 6 Millionen Menschen gestorben.
Ja, über diesen ganzen Langzeit, ja gut.
Ja, also ich glaube, ich halte Putin für schwierig, toxisch maskulin, aber ich halte ihn nicht für irre.
Doch, er ist irre, aber er ist nicht dumm.
Aber wie gesagt, also es kann durchaus alles sein. Ich sollte vielleicht nicht immer bei der Westen oder bei Rainbow News lesen, aber es gibt einem schon zu denken.
News, ja.
News, genau. News. Es gibt einem schon zu denken. Ja.
Aber ich kann vielleicht, weil du es jetzt mit Russland und den Anschlägen erwähnt hast, Neo Magazin war wieder, oder nicht Neo Magazin, ZDF Magazin Royal war interessant. Guckt euch mal an, also erstmal um die dreckigen Fingernägel von Söder sich anzugucken.
Ja.
Und aber in der zweiten geht es nämlich darum, weil Söder ja auch sagt, ihr 1400 afghanische Leute, die wir reinholen. Wir holen gerade Leute aus Afghanistan nach Deutschland.
Das habe ich gesehen, ja.
Genau. Ich fand's aber interessant. Also
ja,
erstmal, weil es auch gegen die DPLG geht. Erstmal, weil es gegen die DPLG geht, so ein bisschen. Also nur im Subtext. Und zweitens aber, fand ich nicht ganz uninteressant. Ja.
Ja, aber das ist ja eigentlich allen klar. Das will nur keiner hören.
Warum ging es denn da? Nehm mich doch mal bitte.
Naja, die nehmen zum Beispiel, die holen ganz viele Leute aus Afghanistan. Das stimmt, aber das sind hauptsächlich Ortskräfte. Also die tun ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit.
Darum geht es aber nicht im ZDF-Magazin Royal.
Ich glaube, ich habe es nicht zu Ende geguckt.
Okay. Nein, es geht darum, dass unter anderem, also die werden nach Deutschland geholt und vorher gibt es ein großes Prozedere, wie sie überprüft werden, was weiß ich, so. Und dann sind mehrfach welche nach Deutschland und in Deutschland wurde ein Fass aufgemacht, weil sie mutmaßlich nicht hätten einreisen dürfen. stellte die Bundespolizei. Die Bundespolizei hat dann ihr gesagt, das ist unglaublich, und hat sich jemand von der DPOLG-Bundespolizei hat dann sich darüber aufgeregt, dass hier Leute, wie das sein kann. Aber das ganze System in Afghanistan selber sitzt auch schon die Bundespolizei und überprüft. Also, und die Mutmaßung ist da so ein bisschen, kann es sein, dass da quasi hier mal ein Auge zugedrückt wird und dann gesagt wird, aber pass auf, wenn die ankommen, dann machst du bitte ein Fass auf. Verstehst du? Also damit so. Weil wenn wir jetzt sagen würden, ach nee, sie haben hier ein Problem, sie dürfen gar nicht rein, dann würde das ja nicht so keine solche Wellen schlagen sozusagen.
Dann hätte man in Deutschland gar keine Gefährder, über die man sich aufregen könnte.
So, zumal das auch gar kein Problem war.
Das war nur eine Verwechslung.
Sozusagen, genau.
Ja. Also du würdest jetzt wohl nicht sagen, dass in der Gewerkschaft der Polizei Rechtsextreme sind.
Nein, es ist ja auch die deutsche Polizeigewerkschaft.
Ach ja, entschuldige bitte.
So, genau, und da war jetzt aber, und das waren nicht mal Gefährder, sondern es war quasi eine Verwechslung. Also ist alles richtig gelaufen, nur in Deutschland hat man dann gemerkt, okay, wir hätten das jetzt so machen müssen, und dann, also da war nicht mal ein Problem, auch in Deutschland nicht. Aber kann man sich mal ein bisschen angucken.
Stimmt, ja. Du hast recht, das habe ich nicht gesehen. Ich habe das gesehen, aber ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich ich räume gerade mein ganzes Haus um. Besser gesagt, ich lasse umräumen.
Musst du? Musst du deine Sachen in andere Räumlichkeiten packen?
Fast, ja, so. Tatsächlich auch, aber wir haben etwas Möbelzuwachs bekommen, weil wir innerhalb der Klostersiedlung ein Haus haben, was
geräumt wird.
Geräumt wird, genau. Und da integrieren wir auch in unsere eigenen Haushalte Dinge.
Sehr schön.
Zum Beispiel haben
kurz los, ne?
Ja, aber eine Frage noch, hatten wir überhaupt Feedback bitte. Eigentlich?
Nee,
ich nicht.
Okay.
Achso, eins habe ich, hab aber auch was geschenkt bekommen auf der Buchmesse, das möchte ich noch sagen. Eigentlich war es nicht auf der Buchmesse, sondern
Tripper,
es war,
oder?
Es war beim Gehen, nämlich kurz vorm Bahnhof, habe ich 36 Argumente für.
Oh.
Hast du das auch bekommen, Tobi?
Hat mir letztes Jahr meine Tochter mitgebracht von der Buchmesse.
Oh schön.
Und? Das gleiche Buch?
Das gleiche Buch, ja.
Ich habe noch nicht reingeguckt.
Zeugen Jehovas oder?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nee, nicht.
Ist glaube ich einfach so.
Da ist hier Dings da, Wittenberger, wie heißt der?
Schorlemmer. Guck mal hier, da ist auch Woody Allen. Guck genau. Mal, da.
Che Guevara,
Nietzsche, Marx.
Marx, und, Mensch.
Das ist von Gott.de. Guck mal, der hat eine eigene Webseite.
Ja, Gott.de. Dann haben wir hier auf der A2 auch immer diese große Werbung gehabt, ne?
Ja. Genau. Niemand, nee, ich halte dich. Egal, ja, wie genau. Sowas, genau. Gott.
Ich befummle dich.
Das ist aber nicht Gott, das ist Pastor.
Genau. Gut. Habt ihr sonst noch Dinge? Nö. Tobi muss scheißen. Gut. Ja, dann verabschieden wir uns.
Feedback, Heiko?
Hatten wir nicht, haben wir noch gerade
gesagt.
Wenn
ihr ein Feedback schreiben möchtet, könnt ihr das an info@h2so oder irgendetwas@h2so.de machen, oder bei Instagram heißen wir h2so_podcast.
No? Ja. Ja, tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss. Fußballspiel in Paris mit Sylvester Stallone klären.
Der ist doch aber für Trump.
Tschüss.